wer ist denn der Christ? Wo wir sagen, in you. Wer ist denn der Christus, der in uns innen ist? Was ist das für ein Typ? Und ich lese da einmal mehr im Kolosserbrief. Das ist ein Lieblingsbrief von mir, nebst vielleicht Hebräer und Römer. Und habe gemerkt, hey, da ist so viel Jesus drin in dem Kolosserbrief. Das ist so eine Dichte von dem Jesus. Ich fand, hey, das eignet sich super. So mit der Herbstferien, das mal zusammen anschauen. Kannst du gerade einblenden, ja. Danke. Ich habe mich mega gefreut, schon die ganze Woche. Ich dachte, komisch, wieso freue ich mich so? bin dann heute doch noch ein bisschen nervös geworden. Genau. Ich möchte mit euch wie einen Streifzug machen. Es sind eigentlich vier Kapitel. Also eigentlich sind es drei. Das vierte Kapitel, das ist also der Rest, der Grüße und noch verschiedene Leute und so. Heute ist Kapitel 1, dann Kapitel 2, Kapitel 3. Und ich könnte es in Streifzug machen. Also, es gibt nicht eine tief schürfende theologische Auslegung über den Brief oder so. Ich werde ein paar Sachen sagen, sondern ich möchte so wie wenn du sagst, okay, wir machen einen Streifzug durch Herisau, dann Schländer ist durch Herisau gewesen, das eine oder andere, dann denkst du, das ist toll und das ist auch noch toll. Und wir möchten vor allem schauen, wo steht Jesus drin? Wo treffen wir Jesus auch in den Brief rein? Der Duden bezeichnet Streifzug, eine Fahrt oder eine Wanderung, bei der man ein Gebiet erkundet. Gut. Jesus, ich bitte dich wirklich, dass du uns einfach die Gnade schenkst, dass du selber, Jesus, in den Brief vorkommst, dass du in unseren Herzen aufleuchtest. Und du hast uns einen Verstand gegeben und ein Herz. Und ich bitte dich, dass du beides aktivierst heute oben. Ja, dass sowohl unser Herz ergriffen wird, aber auch unser Verstand nicht aussen vorbleibt. Amen. Also, der Brief ist etwa 60, 64 Jahre nach Christus geschrieben worden. Also, Jesus war dann schon etwa 30 Jahre tot, wo der Brief rausgekommen ist. Kolossee, das ist eine Stadt in Kleinasien. Das ist in der heutigen Türkei, so im Südwesten. Man findet das, und das ist auch eine Ruine. Nicht ein paar ganz wenige Jahre, nachdem dass der Brief dort angekommen ist, hat es ein Erdbeben gegeben und die Kleinstadt war hinüber. Es sind nur noch Ruinen. Die Gemeinde ist nicht von Paulus gegründet worden, sondern der Epaphras, ein lustiger Name. Früher haben wir gewitzelt. Wer hat noch den Epa kennt? Genau. Du sagst, in der Bibel hat es die Epa gegeben, die Epaphras gehabt. Also, mir nicht gut. Gut. Epaphras war echt Evangelist gewesen, hat die Gemeinde gegründet und gelehrt. Paulus war selber nie der gewesen. Und jeder Brief hat ja einen Grund. Also, man hat ja nicht einfach, wie wenn man verliebt ist, Brief geschrieben, einfach so, sondern er hat einen Grund gehabt. Und zwar war es so gewesen, dass in der damaligen Zeit ist die Gemeinde total herausgefordert gewesen, einerseits von jüdischer Seite her, dass es messianische Juden gab, wo immer wir haben wollen, ein Gesetz reinbringen in die Gemeinde. Ja, aber das tun wir so, das dürfen wir nicht, und so sollten wir und so. Und auf der anderen Seite eine Geistesströmung, die früher später als Gnosis bekannt worden ist, wo eigentlich alles Körperliche ablehnt und so. Und Kolossee selber als Stadt und so, dort war auch der Engelkult relativ gross gewesen. Und das ist alles in die neue kleine Gemeinde hineingeflossen. Und hey, die haben ja nicht unsere Bibel gehabt, oder? Die haben im allerbesten Fall vielleicht einmal eine alttestamentliche Schrift gehabt. Und darum ist es nötig, dass die Apostel auch Brief schreiben und auf so aktuelle Situationen eingehen. Und er hat eigentlich nichts anderes gemacht, wie er hat eigentlich nicht über die Strömungen runtergetan, sondern hat wie Jesus auf den Sockel gestellt. Oder? Er hat gesagt, hey, nein, es ist Jesus. Es ist in allem ihnen immer noch Jesus. Es sind nicht Engel und es ist nicht Gnosis und es ist nicht das jüdische Gesetz und so, sondern es ist Jesus. Und er hat auch Jesus erhöht. Ich lese euch das erste Kapitel vor. Und ich möchte euch Mut machen, ich tue es auch einblenden da vorne. Vielleicht geht es euch nicht so. Mir geht es manchmal so, dass wenn ich noch einmal mithöre oder mitlese, dann kommt vielleicht etwas, was ich entweder gut finde oder nicht verstand und dann bleibe ich wie hängen. Oder? Das ist, wenn du mit der Familie gehst spazieren und das kleinste Kind sieht einen Wurm und bleibt hängen. Und ich möchte euch bitte, bleibe nicht hängen. Kommt einfach mit. Lasst einfach Fragen stehen und es ganz gut lasst ihr auch stehen. Versucht einfach mit dem Text mitzukommen. Genau, da heißt Paulus, Apostel Jesu Christi, nach Gottes Plan und Willen und der Brüder Timotheus schreibt den Brief. Es ist oft so gewesen, dass der Apostel eigentlich den Paulus Brief diktiert hat und jemand hat das geschrieben. An Geschwister in Kolossee und euch allen, die aufgrund vom Glauben mit Christus verbunden sind und zu Gottes heiligem Volk gehören, wünschen wir Gnade und Frieden von Gott, von unserem Vater. Das ist so ein typischer Briefeinstieg. Wir finden das fast bei all seinen Briefen. So eine Einleitung, wer es geschrieben hat, an wer es geht und so weiter. Und dann kommt zuerst einmal ein Dank und ein Gebet. Und er sagt, jedes Mal, aber wenn ich noch vergessen habe zu sagen, ich könnte das jetzt hören, sagen, okay, das ist Kolossee und das ist der Paulus und ihr seid da. Ich möchte euch mit reinnehmen. Sagen, hey, überlegt euch mal oder versucht die Haltung zu haben, wenn der Brief an uns würde gehen, an euch, an die Vineyard. Dann ist mir viel eher mit reingenommen. Sonst kann man so Zuschauer, oder? Möppet Joe, die alten zwei auf der Emporen oben und einfach so alles verfolgen. Okay. Also jedes Mal, wenn wir für euch beten, danken wir auch Gott, dem Vater von unserem Herrn Jesus. Denn wir haben gehört von eurem Glauben an Jesus und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Angespornt werdet ihr dabei ja von dieser Hoffnung, die Gott im Himmel für euch bereit hat. Und von dieser Hoffnung habt ihr ja von Anfang an gehört, seit damals, wo die Botschaft von der Wort, das Evangelium, zu euch gekommen ist. Und genau so, wie die Botschaft überall in der Welt Früchte trägt und sich immer weiter ausbreitet, genau so tut sie das auch bei euch, seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade zum ersten Mal verkündet worden ist und ihr erkannt habt, was diese Botschaft für euch bedeutet. Euer Lehrer, ich habe da reingeschrieben, Evangelist, in all diesen Sachen, das war der Epaphras. Er ist ein geliebter Mitarbeiter von uns, ein treuer Diener von Jesus. Und durch ihn haben wir auch von eurer Liebe gehört, wo der Heilige Geist in euch wirkt. Und darum hören wir nicht auf, seit dem Tag, an dem wir von dem gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Und zwar, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis von seinem Willen, in aller Weisheit und Einsicht, die der Heilige Geist gibt. Damit ihr könnt ein Leben führen, das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Dass ihr imstand seid, stets das zu tun, was gut und wichtig ist, so dass euer Leben Früchte trägt und dass ihr Gott immer besser lernt kennen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Freut euch, danket ihm, dem Vater, dass er euch Recht gegeben hat, das Erbe von seinem Volk im Licht zu teilen. Denn er hat euch aus der Gewalt der Finsternis befreit und ins Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Und durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst und durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Der Sohn ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott, der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde, die unsichtbaren im Himmel, alle Thronenden, alle Herrschenden, alle Mächte und alle Gewalten, alles hat Gott durch ihn geschaffen und alles findet in ihm sein letztes Ziel. Er ist vor allem anderen da gewesen und alles besteht durch ihn. Er ist auch das Haupt von der Gemeinde, das Haupt vom Leib. Er ist der Anfang von der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle von seinem Wesen in ihm hinein zu wohnen und durch ihn alles, was auf der Erde oder im Himmel ist, mit sich selber zu versöhnen. Und zwar durch das, dass ja Christus am Kreuz sein Blut vergossen hat, hat Gott Frieden geschaffen. Das gilt auch für euch. Früher habt ihr fern von Gott gelebt, ihr habt eine findliche Haltung gehabt und das hat sich ausgedrückt in allem Bösen, das ihr hier habt. Aber weil Christus in seinem menschlichen Leib den Tod auf sich genommen hat, hat Gott jetzt mit euch Frieden gemacht. Und als sein heiliger Volk stehen wir rein und fehlerlos vor ihm. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament vom Glauben gründet und euch durch nichts von dieser Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch im Evangelium gegeben hat. Ihr habt die Botschaft gehört. Es ist eine Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist. Und ich, der Paulus, stehe in dem Dienst. Und was ich auch immer in dem Dienst muss leiden, ich nehme es gerne auf mich. Ich freue mich sogar darüber. Das Mass von der Leiden, das ich für Christus auf mich nehme, ist noch nicht voll. Und ich leide für sein Lieb, für seine Gemeinde. Und Gott hat mich zum Dienen berufen. Und er hat mir die Aufgabe anvertraut, euch seine Botschaft im ganzen Umfang zu verkünden. In früheren Zeiten und vor früheren Generationen ist die Botschaft ein Geheimnis gewesen. Gott hat das verborgen. Aber jetzt hat es enthüllt all denen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Und ihnen hat er wollen zeigen, was für ein herrlicher Reichtum das Geheimnis für euch, für die nicht-jüdischen Völker bedeutet und in sich birgt. Nämlich Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Das ist der Slogan in dem Film, oder? Christ in you. Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Und in Christus verkünden wir und wir zeigen jedem Mensch den richtigen Weg und wir unterrichten jedem Mensch in der Lehre von Christus. Und wir tun das mit ganzer Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dorthin bringen, dass er durch Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott kann treten. Und das ist das Ziel von meiner Arbeit. Und dafür mühe ich mich ab. Und dafür kämpfe ich im Vertrauen auf Gottes Kraft, wo in meinem Leben mächtig am Werk ist. Also, das sind viele Informationen. Vielleicht haben Sie es einfach so gehört, was, wie, wo und so. Ich finde es nicht ganz ein einfacher Text. Man muss manchmal wirklich, vielleicht wie bei einem Spaziergang, noch einmal stehen bleiben und einen Moment überlegen, okay, was ist jetzt da gesagt und was erzählt jetzt der? Ich möchte vor allem einen Abschnitt mit euch anschauen. Das ist Vers 15 bis 20. Die meisten Ausleger der Bibel sagen, dass das ein Christus-Hymnen ist. Ein altes Christus-Lied, das Paulus einflechtet tut in den Brief hinein. Und ich möchte auf den Text leuchten, ich möchte die Verse, die da drin sind, mit anderen Versen beleuchten, damit unser Verständnis ein bisschen grösser wird, damit wir das besser können aufnehmen und besser können einordnen. Und von an mit dieser Aussage, der Sohn ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Man kann Gott nicht sehen. Man kann ihn nicht sehen. Der Paulus schreibt Neume, man kann zwar aufgrund von der Schöpfung merken, dass es da um Gott muss gehen. Das finde ich eine interessante Aussage. Darum hat er gesagt, darum hat auch niemand eine Entschuldigung, weil das, man kann wissen, dass es Gott gibt. Und dann muss man sich fragen, was bedeutet das für mich? Und er hat gesagt, aufgrund von der Schöpfung kann man das sehen. Und ihr wisst das vielleicht auch, man kann anhand von einem Kunstwerk oder von einer Arbeit kann man ein Stück weit auf die Person schliessen, die das gemacht hat. Vielleicht bei einem Bild kann man vielleicht sagen, das ist die Szene von einer Frau oder eine von einem Mann. Und ich merke jetzt gerade in dieser Herbstzeit, ich liebe die, das ist Frühling und Herbst sind meine Lieblingsjahreszeiten, ich liebe die Farben und so und ich möchte einfach Mut machen, mit offenen Augen durch den Herbst zu gehen und denke, hey, das hat alles Gott gemacht, das ist seine Idee. Also an dem Werk kann man sehen, dass es Gott gibt. Und jetzt können wir sagen, ja, natürlich in den Evangelien. Aber ich möchte euch etwas lustig machen, ganz kurz, wo auch ganz stark ist. Und das sind die ganzen Prophetenbücher. Prophetenbücher sind voll mit Gott. Voll mit Gottes Reden. Für explizite Situationen, für Völker. Und die kommt einem der Vater auch ganz stark entgegen. Prophetenbücher sind eigentlich nichts anderes als Aussprüche Gottes. Und natürlich die Evangelien, das ist ganz klar. Aber die grösste Offenbarung von Gott finden wir nicht in der Schöpfung und nicht in den Schriften der Propheten, sondern in Jesus. Das ist die grösste Offenbarung, die sich Gott auf die grösstmögliche Art uns Menschen gezeigt hat. Er ist das Ebenbild. Ist interessant, gell? Das heisst, was Menschen gemacht haben, heisst es, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Ich glaube, das fällt bei Jesus wirklich weg. Er ist das klare Ebenbild von Gott. Er ist nicht nur Gott ähnlich, sondern er ist das klare Ebenbild von Gott. Und dort wird mal ganz gut gesagt, Jesus ist die wahre Theologie Gottes. Und Theologie heisst auch nichts anderes wie Lehre über Gott. Das heisst auch Theologie, Lehre über Gott. Und Jesus in seinem Leben, wie man es in den Evangelien findet, das ist die wahre Theologie Gottes, oder? Das ist interessant, im Johannes hinein, ich glaube Kapitel 14 oder 15, da gibt es so eine Passage, wo Jesus seinen Jüngern sagt, ja, ich gehe jetzt weg und ich gehe zum Vater und ihr wisst ja den Weg. Und dann sagt der Philippus, nein, wir wissen weder den Weg noch was mit deinem Vater. Zeig uns deinen Vater, dann sind wir zufrieden. Dann sagt er, Philippus, hey, wie lange bin ich jetzt bei euch? 3 Jahre? Wie lange bin ich bei euch? Wenn du mich siehst, siehst du den Vater. Okay, auch wenn Jesus die grösste Offenbarung ist vom Vater und von Gott, würde ich euch gleich auch Mut machen, wie ich es vorhin gesehen habe, schaut die Schöpfung an und leset einmal Prophetenbücher. Ich finde das immer wieder sehr ergreifend. Und dann kommt ein Ausdruck, den ich immer wieder mal jemanden da oben studiert habe. Er heisst, Jesus ist der Erstgeborene über die ganze Schöpfung. Ich habe gedacht, was bedeutet das? Was bedeutet das, der Erstgeborene über die ganze Schöpfung? Und scheinbar hat der Erstgeborene, es gibt 2 Bedeutungen für das. Einer ist, wer von euch ist das erste Kind in der Familie, das älteste? Hört mal auf, Erstgeborene, genau. Das ist einfach einmal der Erstgeborene, das ist ein zeitlicher Aspekt. Du bist der Erste. Das erste Kind von Eltern, oder? Und dann gibt es eine 2. Bedeutung. Und die geht es um den Rang. Der Rang Höchste. Und das ist interessant, in der Bibel findet man das auch. Vom David wird gesagt, vom König David wird gesagt, er ist der Erstgeborene gewesen, im Psalm 89 steht das. Aber wir alle wissen auch, er ist der Jüngste gewesen in seiner Familie. Nämlich, wo der Samuel, einer von den Söhnen vom Isai, zum König salben, ist er noch der Einzige, der nicht rum war. Das war bei den Schäfen, oder? Haben sie müssen holen. Und wir finden das auch bei den Söhnen vom Josef in Ägypten, der Ephraim und der Manasse. Die ganze Band war in Ägypten. Also alle Israeliten sind ja in Ägypten gewesen. Und der Jakob auch. Und was mit dem Jakob langsam zu Ende gegangen ist, ist das so Seite gewesen, dass er vor dem Ableben eigentlich seine Söhne und seine Enkel noch segnen. Und das ist auch der Moment gekommen. Also der Josef bringt den Manasse und den Ephraim zum Jakob. Und der Jakob, schon halber blindet, legt seine erste segnende Hand nicht auf den Ältesten, das ist nämlich der Manasse gsi, sondern auf den Ephraim. Und dann sagt der Josef, nein, Vater, nein, das ist falsch. Und will die Hand wegnehmen und auf den Manasse legen. Sagt der Jakob, nein, das ist schon gut so. Also, der Manasse ist der Erstgeborene nach der Zeit, aber vom Rang her hat der Jakob den Ephraim gesegnet und hat ihm eine vorrangige Stellung gegeben. Und in dem Sinn ist es sicher hauptsächlich zu verstehen, Jesus ist zwar der Erstgeborene gsi von der Maria, oder? Er hat ja noch mehr Brüder und Schwestern. Aber er ist vom Rang her, ist er der Höchste. Und dann heisst es nachher, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. In ihm. Wie fällt der Schöpfungsbericht an? Die erste Wort, 1. Mose, wer weiß das gerade so? Nein, das ist Johannes. Ist auch gut, aber ist Johannes. Heißt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Aber da heißt es, dass in Jesus alles erschaffen worden ist. Das sind so Feinheiten. Aber es ist gleich, ich bin wie hängen geblieben. Okay. Denn in Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Und da gibt es so einen Moment, wo du einen Konflikt hast, einen theologischen Konflikt, je nachdem, du denkst, okay, aber jetzt heisst es doch dort, das war der Vater gewesen, und jetzt heisst in Jesus ist alles erschaffen worden. Was hat Gott gesagt, was am sechsten Tag darum gegangen ist, Menschen zu schaffen? Seine einführenden Worte, wer weiss das gerade? Lasst uns Menschen machen. Wer sind die uns? Ja, zum Beispiel. Heiliger Geist ist sicher auch dabei gewesen. Weiß nicht, ob noch ein paar Engel zugedient haben, keine Ahnung und so. Aber es ist so, wie wenn sie sich zusammengerauft haben, gesagt, hey, komm, jetzt machen wir noch etwas anderes. Jetzt haben die ganzen Viecher gemacht und so. Komm, wir machen noch ein paar Menschen, oder? Lasst uns Menschen machen. Also, ich würde sagen, das ist auch ein bisschen eine Auflösung zu dem, dass da heisst, in Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Es heisst nachher, die sichtbaren und die unsichtbaren Geschöpfe, also was haben wir denn eigentlich, also was ist denn eigentlich im Himmel, was erschaffen worden ist? Was ist im Himmel? Das heisst, alles ist durch ihn erschaffen worden, im Himmel und auf der Erde. Was ist im Himmel oben erschaffen? Nichts. Engel? Ja. Was noch? Wenn ihr die Offenbarung gelesen habt, dann kommt ein Blick in den Himmel über. Was ist dort noch alles rum? Wie? Thronsaal. Ah gut, ja, vielleicht nicht nur Wesen. Ja, vielleicht. Ja genau, das habe ich gar nicht gedacht. Möbel im Himmel. Wie? Harfe, ja. Wir sind auch die vier Wesen zu ihm gekommen. In der Offenbarung wird von vier Wesen geredet, die ziemlich speziell sind. Sehr speziell. Okay, also, es heisst, dass auch das, was im Himmel an Erschaffungen ist, ist durch Jesus erschaffen worden. Alles Sichtbare, alles Unsichtbare, alle thronenden, herrschenden Macht und Gewalten, alles ist durch Jesus und in Jesus gemacht worden. Im Epheser heisst es noch immer, Jesus Christus steht hoch über allen Macht und Gewalten. Er steht hoch über allem, was er geschaffen und mitgeschaffen hat. Hoch über allem, was Autorität hat und Einfluss ausübt. Er herrscht über alles, was Rang und Namen hat. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Also da haben wir dann die Ewigkeit, den ganzen Ewigkeitsaspekt. Und das heisst, dass der Vater ihm alles unter die Füße gelegt hat. Das ist ein Herrschaftsspruch. Also, ich weiß nicht, wie du das machst mit deinen Finden, aber früher hat man mit den Finden das so gemacht, wenn man sie besiegt hat, hat man den Fuß in den Nacken gelegt. So als Zeichen, das wäre es dann gewesen, oder? Also es heisst hier, Gott wird ihm alles unter die Füße legen und er hat ihn, Jesus, als Herrscher über das ganze Universum gesetzt und zum Haupt der Gemeinde. Und dann wiederholt es sich. Alles hat Gott durch ihn geschaffen. Man könnte sagen, Jesus ist die Quelle, ist der Ursprung von allem, was ist, unsichtbar und sichtbar. Und er ist aber auch das Ziel. Da könnte man sagen, alles landet einmal bei ihm. Es fährt mit Jesus an und es hört alles mit und vor Jesus hört es auf. Ich sage jemandem, wenn ich mit Leuten über Jesus rede, sage ich, hey, dein Schicksal ist Jesus. Niemand kommt um Jesus herum. Wenn du jetzt mit ihm nichts zu tun haben, irgendwann wirst du mit ihm zu tun haben. Und du kannst dir jetzt überlegen, wie das für dich ausgehen soll und so. Das heisst, alles hat Gott durch ihn geschaffen. Auch im Johannes finden wir da. Das heisst, der, der das Wort ist, das ist Jesus, war von Anfang an bei Gott und durch ihn ist alles entstanden und es gibt nichts, was ohne ihn entstanden wäre. Also, was der Paulus da macht, er tut Jesus mit so vielen verschiedenen Worten mit in den Rücken, oder? Er nimmt ihn immer wieder und sagt, er ist der Ranghöchste, er ist der Mittelpunkt, er ist die Quelle und er ist das Ziel, oder? Man hat das Gefühl, alles andere tut sich um Jesus herum anordnen. Und das ist ja der Jesus, der in uns erlebt, durch den Heiligen Geist, oder? Alles findet in ihm sein letztes Ziel, auch der Offenbarung in ihm wird das gesagt, wo Jesus selber sagt, ich bin das A und so, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Ich bin der Erste, der reinkommt und der Letzte, der rausgeht oder wie auch immer. Und ich bin der Ursprung von allen Sachen und ich bin das Ziel von allen Sachen. Nachher heisst es, es wiederholt sich in Willem, er war vor allem anderen da, bevor irgendetwas war, bevor Engel oder vier Wesen oder der Thronsaal oder was auch immer war, ist Jesus gewesen. Und alles besteht durch ihn. Das ist auch etwas, was mich immer wieder erstaunt, wenn ich das lese. Es ist so, wie soll ich das sagen? Ein Bild. Ich würde mal sagen, wenn Jesus seine Hand über die Schöpfung würde abziehen, kommt das ganze Universum und die ganze Schöpfung durcheinander. Er ist der, der den Lauf der Sterne, die Bahn der Sterne behaltet. Alles, dass die so präzise sind, auch die Sonne zu der Erde und all diese Sachen, das ist nicht einfach gegeben. Das heisst, die ganze Schöpfung besteht durch ihn. Und im Hebräer heisst es, durch die Kraft von seinem Wort dreht er das ganze Universum. Man würde sagen, wenn er die Hand abziehen würde, hätten wir das Chaos. Und ich glaube, das sind wir uns viel nicht bewusst. Das sind wir Christen uns viel nicht bewusst. Und ich bin überzeugt, die meisten Menschen sind sich dem nicht bewusst. Man hat das Gefühl, das funktioniert einfach alles. Das funktioniert einfach. Das ist ein Selbstläufer, unser Universum. Unsere Schöpfung ist ein Selbstläufer. Wir sagen, nein, das ist es nicht. Wenn Gott nur einen Moment seine Hand würde abziehen, müsste der Heilige Geist wieder über dem Tohu Wabohu brüten, so wie am Anfang der Schöpfung, oder? Dann heisst es in Vers 18, er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt vom Lieb. Er ist wieder der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstanden ist, nach Gottes Plan, und er soll in allem den ersten Platz einnehmen. Also es ist nicht nur der Paulus, wo Jesus den ultimativen Platz zuweist, zuoberst am Tisch, sondern es ist auch der Vater selber, wo Jesus eine absolut vorrangige Rolle gegeben hat. Ihm die wie zugeschoben hat. Der Michael Gutenberg, der Anfangs November den Workshop über die Bibel in 3D, und ich mit ihm telefoniert habe, hat er gesagt, hey, da gibt es so interessante Sachen. Zum Beispiel das mit dem Haupt. Haupt, das ist für uns eigentlich ein hierarchischer Begriff, oder? Jesus ist das Haupt vom Mann, der Mann ist das Haupt von der Frau, zusammen sind sie das Haupt von der Kind, Jesus ist das Haupt von der Gemeinde. Also in unserem Sprachgebrauch tun wir das ohne Überlegen sofort hierarchisch abbuchen. Und er sagt, im Hebräischen kommt da noch viel, viel eine weitere Bedeutung dazu, nämlich zum Beispiel das Wort von der Quelle. Er ist nicht nur das Haupt im Sinn von Regent, sondern er ist ein Versorger. Und das gilt auch für die Gemeinde. Ich weiß gar nicht, wo das steht. Das heisst, dass durch Jesus auch der ganze Leib zusammengehalten wird und versorgt wird, damit er zur vollen Grösse anwächst, so wie Gott sich das wünscht. Das ist ein Job von Jesus. Als Haupt, als Quelle. Er ist Versorger. Und das ist ein ganz wichtiger Gedanke für jede Ehe, oder? Wenn es ums Haupt geht. Also, man hat vielleicht eine spezielle Verantwortung als Mann, aber eben auch eine spezielle Verantwortung, die Familie zu versorgen, die Familie zusammenzuheben. Also, er ist das Haupt der Gemeinde. Und es heisst, er ist der Anfang dieser neuen Schöpfung. Die Bibel sagt uns, wenn du Jesus annimmst und wiedergeboren bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Da ist etwas ganz Neues entstanden. Und auch zwischen den Völkern. Es gibt eine Passage, die sagt, dass Gott wie ein neues Volk geschaffen hat. Nämlich zusammengesetzt aus messianischen Juden und Heiden, die zu Jesus gefunden haben. Und dass es eine neue Verbindung ist, wie eine neue Menschheit. Eine neue Schöpfung. Und da heisst, und Jesus ist ja dort, er ist der Anfang von all dem. Und im Vers 19, Gott hat beschlossen, seine ganze Fülle von seinem Wesen in Jesus innen wohnen zu lassen. Also wenn es heisst, Jesus ist das Bild vom unsichtbaren Gott, dann ist das nicht, wie soll ich jetzt sagen, es ist nicht so, wie Jesus dort ausgesehen hat, oder? Sondern es ist das Wesen Gottes hat in Jesus einen totalen Ausdruck gefunden. Und darum ist das richtig, Jesus ist die wahre Theologie. Der Paulus sagt einmal neu in meinem Gebet rein, hey, ich habe so ein Anliegen für euer Gläubige. Eins meiner tiefen Anliegen ist, dass Jesus in euch immer mehr Gestalt annimmt. Ich denke manchmal, das klingt so, wie wenn Jesus am Anfang ganz klein in uns wäre, so ein Männchen in mir rein, oder? Wenn ich mich bekehren und wiedergeboren bin. Und irgendwie hat das etwas. Und dann sagt der Paulus, mein Anliegen ist, dass Jesus in euch immer grösser wird, und dass er euch mal ganz ausfüllt, dass das Wesen von Jesus bis in eure Fingerspitzen geht, bis in eure Zirn, in eure Nase, in eure Haarspitzen hinein. Das ist das grosse Ziel, Jesus ähnlich zu werden. Und das ist eine schöne Parallele. Der Vater im Himmel hat gesagt, mein Wesen ist komplett in Jesus. Und Jesus möchte komplett in uns hinein Gestalt annehmen. Dass wir wie auch so ein Abbild von ihm werden. Und der Schluss, wenn es heißt, Vers 20, dass Gott mit Jesus hat alles versöhnen auf der Erde und im Himmel und dass er das gemacht hat durch den Kreuzestod von Jesus, Vergüssen von seinem Blut, durch das hat Gott Frieden geschaffen hat mit allem, also mit der unsichtbaren, mit der Macht in der unsichtbaren Welt, wie auch mit uns Menschen auf dieser Erde. Etwas, was mir noch aufgefallen ist, als ich den Text gelesen habe, und das fasst es auf eine gute Art dann einmal zusammen. Das heisst, er ist einfach vor allem anderen da gewesen. Er ist das Haupt. Er ist der Anfang. Er ist der Erste. Er ist der Letzte. Er hat den ersten Platz. Und mich hat das wieder ganz neu berührt. Ich dachte, wow. Es ist bei mir auch wieder ganz neu angekommen. Ich dachte, hey Jesus, du bist unglaublich. Und du lebst in mir. Und das ist die Hoffnung. Und wenn wir die Filme schauen von Christ in You und sehen, was die Menschen machen, dass wir wissen, hey, wer haben wir in uns? Mit wem laufen wir rum? Was ist das für ein mächtiger Gott? Und eine Zusammenfassung über das Ganze hinein noch. Jesus ist von Ewigkeit her, in ihm ist alles erschaffen worden. Durch Jesus funktioniert und besteht die ganze Schöpfung. Jesus ist das perfekte Abbild, der perfekte Ausdruck von Gott, wo man nicht sehen kann. Er ist der Erste, der auf die Art von den Toten auferstanden ist. Er ist der Erstgeborene, also der Ranghöchste. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Er ist das Haupt, die Quelle der Gemeinde. Jesus nimmt nach Gottes Plan den Ersten, den Ehrenplatz ein. Und durch den Opfertod von Jesus hat der Vater mit uns Frieden geschaffen. Und genau der lebt in uns. Also ich hoffe, dass wenn wir durch den Kolosserbrief durchgehen, dass das wie in uns hinein zunimmt. Dass das Wissen oder das Gefühl, wer der Jesus ist und was für eine vorrangige Stellung Gott ihm gegeben hat. Gut. Das ist Kolosser 1. Und wer mehr zu so Sachen möchte lesen, und das finde ich wirklich spannend, ich habe das noch einmal gelesen. Johannes 1. Das ist die ganze Passage, er war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und so weiter. Auch Passagen, wo es nur um Jesus geht. Hebräer 1. Genau dasselbe. Offenbarung 1. Genau dasselbe. Also wenn du selber mal in deiner Stille nicht weißt, was lesen, denn Johannes, Kolosser, Hebräer, Offenbarung, Kapitel 1. Gang dort einmal rein und du wirst staunen, was du dort alles über Jesus findest. Und zum Schluss, ich habe einen Vers ausgedruckt. Ich habe das schon ewig lang nicht mehr gemacht. Die Linie habe ich sehr oft gemacht. Ihr möchtet meiner Meinung nach mich die richtige Stelle aus dem raus, so ein bisschen als zum Mitnehmen. Und jetzt freue ich mich auf eine Anbetungszeit. Ich denke, das erste Kapitel macht uns Jesus gross. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich nachher in eine Anbetung reingehe, das ist wieder mal etwas anderes.